Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und ich freue mich, dass der Richard wieder dabei ist. Herzlich willkommen zurück.
Hallo Tim, ich freue mich wieder da zu sein.
Ja, ich freue mich sehr, dich hier zu haben, den ich von unserer letzten Folge ganz cool. Ich mochte deinen Investment-Style, weil er dann doch auch ähnlich war zu meinem und auch deine Reise ganz spannend fand, wie du, sag ich mal, auch so ein bisschen, dann deine Richtung und deinen Weg gerade am Finden warst. Aber vielleicht können wir dazu ja noch mal ein bisschen sprechen. Maxe, wer die erste Folge noch nicht gehört hat, was man natürlich auf jeden Fall nachholen sollte, dich trotzdem noch mal vorstellen, wer du bist, was du machst, dass man so einen kleinen Überblick trotzdem hat.
Genau, ich bin Richard, wohne in Zwickau und investiere eigentlich, bin Kleininvestor, privater Investor, so wie eigentlich alle, die bei dir mal was vorstellen können und habe einen YouTube-Kanal, auch Wikifolios. Investieren so richtig, ich sag mal intensiv, mache ich ungefähr seit 2020, kurz vorm Corona-Crash, war natürlich jetzt eine interessante Zeit, um damit anzufangen. Und ich denke, ich habe ein paar Learnings für mich mitgenommen, die ich vielleicht heute ein bisschen teilen kann und ich hoffe, dass das auch für den einen oder anderen Zuschauer interessant ist.
Ja, das klingt doch gut. Vielleicht um erstmal so ein bisschen nochmal Gefühl für deine Investmentstrategie zu bekommen. Magst du nochmal grob zusammenfassen, wo du jetzt quasi am Ende angekommen bist, weil du hast ja so ein bisschen breiter angefangen und hast dann, sag ich mal, über die letzten ein, zwei Jahre dann doch dein Stil so ein bisschen gefunden und bist gerade dabei, den noch zu verfeinern.
Genau, also ich versuche natürlich immer zu lernen und besser zu werden und offen zu sein. Und das, denke ich, ist auch wichtig. Und da möchte ich gleich nochmal was einwerfen. Ist ein bisschen eine Phrase, aber Warren Buffett und Charlie Munger haben eigentlich für alle Langfristinvestoren alles gesagt, was zu wissen ist zum Thema Strategie und Mindset. Und sie haben die Fähigkeit, Dinge sehr, sehr einfach auszudrücken, die aber, wenn man die mal wirklich durchdenkt, nicht unbedingt komplex sind, aber doch sehr vielfältig. Und da kann ich nur jedem empfehlen, schaut euch Interviews an, lest euch Zitate durch und überdenkt mal ein bisschen darüber nach und überlegt mal, was sie damit meinen. Denn meistens meinen sie viel mehr, als sie sagen und das kann man aber auch meistens dann rausfinden. Und ich habe also so angefangen und das ist auch schon das Learning, dass bei mir die Bewertung im Vordergrund stand. Also ganz einfaches Beispiel, niedriges KGV war immer interessant. Das heißt, erst die Bewertung und dann das Unternehmen. So habe ich angefangen. Das war jetzt auch nicht super schlecht. Also, um es gleich mal zu sagen, ich habe jetzt seit 01.01.2020, muss ich jetzt nochmal schnell gucken, eine Rendite PA von ungefähr 9%. Wenn man sich natürlich jetzt den Markt anschaut, ist das nicht sehr gut. Der S&P auf Eurobasis hat im gleichen Zeitraum 13%. Ich will mich aber verbessern, ich will lernen und habe sicherlich kleine Fehler gemacht, aber habe jetzt kein Geld verloren. Okay. Und das große Learning ist zu sagen, und das sagt Buffett immer wieder, eigentlich kommt erst das Business und dann kommt die Bewertung. Und wenn der erste Punkt schon nicht passt, dann brauchst du nicht mit dem zweiten weitermachen. Und das ist ein großer, wichtiger Punkt, zu sagen, Business, wie ist das Wachstum, wie sind die internen Renditen, wie ist der Burggraben? Und wenn das nicht wirklich passt, dann ist manchmal auch die Bewertung egal, selbst wenn sie sehr, sehr günstig erscheint.
Ah, da hast du ja auch, sage ich mal, auch zusätzlich noch einen anderen Input bekommen. Ich meine, am Ende nennst du es das Kaffeekannen- oder Kaffeedosendepot. Das ist ja auch so ein bisschen Langfriststrategie auf Compounding vom 100 Baggers Buch. Das ist ja, sag ich mal, ein Buch, was dich, glaube ich, doch sehr beeinflusst hat auch.
Auf jeden Fall. Also das kann ich jedem empfehlen von Chris Mayer. Das gibt's jetzt auch auf Deutsch seit Kurzem. Also ihr müsst das nicht auf Englisch lesen. Relativ kurz gefasst. Und das hat mir nochmal die Augen geöffnet zur Wichtigkeit des Themas Wachstums und Qualität bei einem Unternehmen und am Ende dann auch bei einer Aktienentwicklung. Das sind ja eigentlich die großen drei Faktoren: Wachstum, Qualität, Bewertung. So würde ich das zumindest heute sagen.
Auf jeden Fall, da hatte ich in letzter Zeit einige Interviews und auch wenn die alle so eine Art von anderen Stil haben, hat man eigentlich doch am Ende gemerkt, sind das die Faktoren, die immer in einer gewissen Weise drin vorkommen. Deswegen in der Tat sehr wichtiger Punkt, um das Ganze, und das ist dann der Rückblick sozusagen gewesen, abzuschließen. Die Kaffeedose, Kaffeekanne, vielleicht magst du noch mal kurz, woher der Begriff kommt und was damit genau gemeint ist.
Genau, im Englischen heißt Coffee Can und ich habe das fälschlicherweise als Kaffeekanne übersetzt, aber es heißt eigentlich Kaffeedose. Die Idee ist zu sagen, alle, also das war, kommt aus der Vergangenheit, aus den USA, ich sag mal Wilder Westen, alle Wertsachen packe ich in eine Blechdose rein, die lege ich unter mein Bett oder unter mein Kopfkissen und dann ist die dort sicher. Und die Investmentidee ist eben sehr gute Investments, das versucht man natürlich immer, aber langfristig aussichtsreiche Investments zu kaufen und zum Beispiel 10 Jahre zu halten, ohne sie anzufassen. Eben eine Art Buy and Hold, nicht forever, aber schon mal für ein Jahrzehnt. Und das funktioniert natürlich nur gut, wenn ich möglichst viel Wachstum habe. Denn wenn ich jetzt nur eine Bewertungslücke schließe, dann ist die vielleicht nach 2 Jahren geschlossen und dann passiert 8 Jahre lang nicht mehr als am Markt, wenn überhaupt. Und das ist vorwiegend natürlich für Wachstumsunternehmen geeignet.
Perfekt, sehr gut. Und dann können wir ja auch, sag ich mal, in die Praxis einsteigen. Wie bist du jetzt vorgegangen, beziehungsweise wie gehst du jetzt nach deinem für dich gefundenen Stil vor, um eben Unternehmen zu finden, die in diese Kaffeedose reinpassen?
Es gibt natürlich immer verschiedene Quellen. Screening ist schon das eine, wo ich mal sage, da finde ich 60-70% meiner Käufe. Dann sind es solche Sachen wie eben, ich sag's mal, Social Media. Es gibt ja Substack, es gibt Discords, YouTube. Es gibt 1000 Möglichkeiten, kennen sicherlich die Zuhörer. Konkretes Beispiel von mir, Hims & Hers, war immer so eine Aktie, da hat man davon gehört und das war so ein bisschen Hype und dann habe ich immer gedacht, ja gut, das ist nichts für mich. Dann habe ich mir die angeschaut, die hatten da eine Market Cap von 4 Milliarden, jetzt sind es, keine Ahnung, über 10 wahrscheinlich. Also ich habe gekauft, ich gucke gerade nochmal, bei $17, jetzt sind sie bei 50 in relativ kurzer Zeit. Und das ist auch so ein Ding, wo ich einfach darauf aufmerksam geworden bin, habe sie mir angeschaut und habe sie dann gekauft. Vieles geht auch über einen Screener. Und der Einstieg beim Screener ist bei mir jetzt eben nicht mehr zu sagen, KGV unter 10, sondern der Einstieg ist zum Beispiel zu sagen, EPS-Wachstum der letzten 5 Jahre über 15% oder 20% pro Jahr und Return on Invested Capital über 20% in den letzten 5 Jahren im Schnitt. Also ne, ich versuche eben jetzt zu screenen nach Qualität und Wachstum und erst danach nach Bewertung und nicht andersrum, weil, wie gesagt, ohne Wachstum und ohne Qualität, nur auf Bewertung fokussiert, fehlen dir halt 2 Bausteine. Das kann auch alles funktionieren, vor allen Dingen für Trader, wenn noch Charttechnik mit reinkommt, aber das ist nicht das, was ich mache und machen will.
Wie siehst du schlussendlich den Faktor Size? Weil du hast ja sowohl sehr große als auch durchaus ein paar kleinere Unternehmen in deinem Portfolio. Und eine Sache, die in dem 100-Baggers-Buch ja drin kommt, ist ja, sag ich mal, dass der Kollege herausgefunden hat, ja, um halt wirklich so ein 100-Bagger, ne, also eine Aktie, die sich verhundertfacht, zu haben, muss man eigentlich idealerweise zu einem möglichst frühen Zeitpunkt in das Unternehmen investieren. Wenn man jetzt natürlich so eine Alibaba kauft, gut, die wächst im Zweifel, die ist auch günstig, die hat auch, der ein oder andere sagt, bestimmt eine hohe Qualität, sind aber natürlich auch schon sehr groß. Wie siehst du diesen Größenfaktor?
Also wie es im 100-Bagger-Buch steht, ist es quasi die Runway. Also wie lang ist deine Startbahn? Kann natürlich niemand wissen, aber wie schätzt du es als Investor ein? Das heißt, wie lange hat das Unternehmen Zeit, überproportional zu wachsen? Und da rede ich jetzt mal von 15-20% pro Jahr Minimum plus. Das ist Umsatz, kann auch EPS-Wachstum sein, ist ein bisschen schwierig. Ich meine, bei Amazon, wer da aufs EPS-Wachstum geschaut hat, der hätte nie gekauft und hat nie gekauft. Da muss man natürlich individuell noch ein bisschen einsteigen. Aber grundsätzlich ein hohes Wachstum. Und natürlich, wenn das eine kleine Market Cap ist, wie bei Hims & Hers, und das war für mich so ein Ding, die hatten gute Wachstumszahlen. Natürlich vom Price to Sales und KGV, wenn überhaupt, war dann 80, 90. Das war für einen klassischen, wie man es vielleicht manchmal denkt, Value Investor viel zu hoch. Aber wenn ich mir das Marktpotenzial angucke von ihren Produkten, sie sind erstmal jetzt in den USA, fangen dort an, können international expandieren. Und dann sehe ich 4 Milliarden Market Cap, dann ist das für mich ein Ding, wo ich sage, die Runway kann noch sehr, sehr lang sein. Ich habe aber auch dieses Jahr Alphabet gekauft. wo natürlich jetzt die Market Cap in den Mac 7 schon hoch ist, absolut gesehen, aber aus meiner Sicht die so einen hohen Burggraben haben, dass da hoffentlich in Zukunft auch 10-15% PA-Wachstum drin sind, weiß man nicht, aber kann ich nicht wirklich festlegen. Also ich wäre jetzt nicht im Screener das unbedingt einschränken, aber wenn die Market Cap etwas kleiner ist, kann es von Vorteil sein.
Ja. In letzter Zeit waren die Aktienmärkte immer wieder starken Schwankungen unterworfen, was zu einer hohen Ungewissheit über potenzielle Renditen führt. Deshalb braucht jedes kluge Portfolio ein gewisses Maß an Stabilität. Und genau das können festverzinsliche Anlagen bieten. Genau an dieser Stelle kommt unser Partner Ventus Energy ins Spiel. Ventus Energy entwickelt und erwirbt nämlich Projekte im Bereich erneuerbarer Energien wie Blockheizkraftwerke, Solar- und Windparks. Das Besondere dabei ist, dass du diese Projekte über die hauseigene Investmentplattform finanzieren kannst und dafür eine überaus attraktive Verzinsung erhältst. In nur einem Jahr haben Investoren von Ventus Energy bereits über 40 Millionen Euro in Projekte im Bereich erneuerbare Energien investiert, was die Plattform zu einer der schnellsten wachsenden Investmentplattformen Europas macht. Woher kommt diese Dynamik? Weil die Nachfrage nach Strom, insbesondere nach erneuerbaren Energien, weiter steigt. Und das Modell von Ventus Energy ermöglicht es, Investoren attraktive, feste und stabile Renditen zu bieten. Außerdem erhält jeder, der sich heute bei Ventus Energy anmeldet, einen Bonus von 1%. Starte jetzt dein erstes Investment auf investor-stories.de/Ventus Energy oder klicke auf den Link in den Shownotes. In Folge 313 habe ich zudem mit dem CEO von Ventus Energy, Henrys Janssons, gesprochen. Höre dort auf jeden Fall rein, um mehr über das Unternehmen und die Plattform zu erfahren. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Du hast ja durchaus auch eine gewisse Anzahl an Unternehmen. Wie siehst du das Thema Diversifizierung oder auch Größe von Bets, Anzahl von Aktien, die du ins Portfolio aufnehmen kannst? Versuchst du dich da gewissermaßen zu konzentrieren oder sagst du, okay, wenn ich jetzt was Neues finde, dann mache ich auch im Zweifel immer mal wieder eine neue Position auf, auch wenn dadurch die Gesamtanzahl des Portfolios steigt?
Also ich versuche, wenn ich erstmals kaufe, ungefähr 2% meines Gesamtportfolios Werts zu investieren. Das klingt nicht sehr viel, da aber bei mir die Hälfte des Gesamtportfolios aus zwei ETFs besteht, und zwar S&P 500 und Emerging Markets, bleibt nur noch die Hälfte übrig für Einzelaktien und das sollen mindestens 2% sein und an Investitionssumme bis zu 5% durch Nachkäufe, so ganz grob. Heißt dann, ich habe jetzt zum Beispiel 23 Aktien oder Unternehmen in der Kaffeedose drin und nochmal 11 Stück als Zigarrbad, das läuft ein bisschen aus. Also ich habe jetzt schon um die 40 Einzeltitel. Das ist der einzige Punkt, wo ich Buffett und Munger persönlich widerspreche, die beide sagen, wenn du weißt, was du tust, dann reichen 3 gute Investments in deinem Leben aus und du wirst super reich. Ich sage aber, da ist mir das Risiko zu hoch und da bin ich zu schlecht und zu blöd, um die super 3 Investments zu finden. Und mir ist das Risiko zu hoch, dass ich dann zu viel von meinem Kapital verliere. Deswegen streue ich breit, aber ich versuche jetzt nicht zu diversifizieren nach dem Motto, ich brauche jetzt noch irgendwie eine japanische Industrieaktie, sondern wenn ich was sehe, bottom-up, was mir sehr gut gefällt und hoffentlich eine gute Rendite bringt, dann kaufe ich das.
Langfristig möchtest du in deinem Portfolio auch auf diese Kaffeedose minimieren? Also sag ich mal, Zigarbucks, kaufst du keine neuen mehr hinzu? Oder?
Im Moment nicht, also das wird ein bisschen wie ausgefasst, das liegt aber an den Chancen und was ich festgestellt habe, und das war im Nachhinein, merkt man das natürlich erst in der Zeit nach Corona, also alles, was nach März 2020 kam, war es ja bis in 2021 rein, konntest du ja jeden Mist kaufen und du hast höchstwahrscheinlich eine sehr gute Rendite gemacht. Also finanziell angeschlagene Firmen mit schlechten Bilanzen oder so, alles wurde ja vor allen Dingen durch die Geldmenge, die stark erhöht wurde und durch andere Maßnahmen, großer Konsum, wurde ja hochgeschoben. Das hat sich jetzt alles ein bisschen korrigiert, aber in der Phase kommt man zu dem Trugschluss, naja, ist ja egal, was ich kaufe, beziehungsweise ich gucke nur auf die Bewertung, es steigt ja dann. Und Zigarbuds kann sich lohnen, das sind also Sachen, wo ich sage, ich habe normales Wachstum oder sogar gar kein Wachstum, aber ich gehe von einer großen Bewertungslücke aus und warte, bis die geschlossen ist. Das ist ja die Idee. Sehe ich im Moment sehr, sehr wenig im Markt. Also klar, man kann jetzt denken, okay, United Health oder Novo Nordisk, die sind gefallen, die sind auf 10-Jahrestief, da muss ich rein. Weiß ich nicht, wenn ich mir dort die Wachstumszahlen anschaue, die Bewertung, dann sage ich, vielleicht sind die nur fair bewertet im Moment. Also ich sehe da keine Chancen. Und die Kaffeedose hat auch den Vorteil, wenn man mal ein paar Wochen oder Monate keine große Lust hat auf Börse und das sind die richtigen Unternehmen, dann machen die ihr Ding von allein und man kann dort auch 10 Jahre einfach mal nur zuschauen, wenn es gut läuft. Das ist ja auch die Idee.
Auf jeden Fall. Hast du dir denn jetzt zum Beispiel United Health angeguckt? Das wäre ja so ein klassischer Sigarbart-Fall, wo jetzt gerade hohe Unsicherheit in der Aktie ist. Viele panische Hände haben den Preis runtergedrückt. Wäre das jetzt so ein Case oder hast du aus bestimmten Gründen davon Abstand genommen?
Ich habe mir die angeschaut, habe auch ein YouTube-Video dazu gemacht, beziehungsweise diese Gesundheitsbranche in den USA ist sehr groß, sagen wir mal, die Versicherer. Gibt es ja noch mehr. Ich habe übrigens Oscar Health gekauft.
Habe ich tatsächlich auch.
aus dem Feld. Und bei United Health, ich gucke jetzt gerade, also die haben jetzt, und hier kann man wirklich mal aufs KGV schauen, KGV von 11. Und die Wachstumsrate, Revenue der letzten 10 Jahre ist 12% und EPS, okay, sind 18%. Das heißt, wir haben jetzt mal ganz grob eine PEG-Ratio ungefähr um 1. Oh. Okay, die zahlen eine Dividende. Return on Invested Capital liegt ungefähr bei 10%, Dividende Forward 3,4%. Kurzfassung, also Frage ist, kann ich mit einem Investment jetzt in United Health zum Beispiel den Markt schlagen? Da würde ich sagen, 50-50 ja, 50 nein. Also ne, kann, muss nicht. Aber das ist nichts, was mir ins Auge springt, wo ich sage, oh ja, die möchte ich jetzt 3 Jahre halten oder die möchte ich jetzt 10 Jahre halten.
Ah, das ist halt theoretisch idealer Fall, wenn man halt an den langfristigen Dingen der Wachse kauft, ist es halt so eine klassische Rentenaktie. Ne? Du kannst halt relativ gut wahrscheinlich mit der schlafen. Ist aber natürlich jetzt nichts, wo du auf sehr lange Zeit sehr hohe IRRs wahrscheinlich mit verdienen wirst. Ne? Da ist halt sowas wie Oscar Health, die eben diese Runway, auf die wir vorher gesprochen haben, also vielleicht für diejenigen, die Oscar Health nicht kennen, ist ein kleiner Krankenversicherer in den USA, der halt sehr Challenger-mäßig vorgeht und jetzt gerade so ein bisschen den Markt versucht, mit einem hohen Tech-Stack aufzurollen und halt einen besseren Service etc. zu bieten. Die haben natürlich noch viel mehr Raum zu wachsen, als es jetzt auch so ein United Health, die halt schon der größte Krankenversicherer in den USA sind. Da können die halt viel mehr Marktanteile abgreifen im Vergleich.
Wobei, ja, die sind ja im Moment nur in diesem quasi Obamacare unterwegs. Also das ist ja das nächste Problem. Generell US-Gesundheitssystem, habe ich auch letztens wieder die Zahlen gesehen, die sind ja auch relativ zu Europa oder Deutschland teuer. Also das System ist sehr, sehr teuer für einen relativ schlechten Output. Und das liegt unter anderem daran, dass die Versicherer Geld verdienen, die Pharmahersteller verdienen Geld, sowas wie CVS als Apotheke verdient dort Geld. Und wenn im System in der Kette 5 Firmen schon viel verdienen, ist doch logisch, dass das System sehr teuer ist. Und da ist immer die Gefahr, auch hier politisch, dass dort eben eingegriffen wird. Und von daher ist das natürlich auch irgendwie eine riskante Branche. Die werden jetzt nicht pleite gehen, aber wie gesagt, ich will bei Einzelinvestments langfristig, das ist mein Ziel, eine Rendite von 20% PA. Und damit fällt zum Beispiel United Health sofort raus. Die werden nicht über 10 Jahre jedes Jahr 20% Rendite machen, der Kurs. Das ist eigentlich ausgeschlossen. Und damit sind die für mich zum Beispiel raus. Ganz einfach dann für mich zu entscheiden.
Ah. Du hast jetzt auch einige Unternehmen in Japan dir angeguckt gehabt. Ist ja jetzt auch ein Markt, wo man jetzt gerade berichtstechnisch und so häufig auch mit Sprachproblemen oder Berichtsqualitäten Problemen konfrontiert ist. Wie hast du da dich umgeschaut und wie hast du da spannende Sachen gefunden?
Also ich nutze als Screener Yaguru Focus, ich weiß nicht, wer das kennt, die sind teuer, da gibt es auch was zum Bezahlen, aber für mich lohnt sich das extrem, weil der Vorteil ist, die Datenqualität auch bei Small Caps in exotischen Ländern, wobei Japan ist nicht sehr exotisch, aber als Aktienmarkt schon etwas, ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Also jeder Small Cap mit 50 Millionen US-Dollar Market Cap findest du dort alle Finanzdaten. Okay, kurze Werbung dazu, kriege ich aber nichts dafür, aber wirklich eine gute Seite. Und also die fallen mir zum Beispiel über den Screener auf. Und Japan ist ein westlicher Kapitalmarkt. Der hat natürlich seine Tücken, wie du auch sagst. Du hast teilweise geringe Volumen, du hast wenige ausländische Investoren. Das ist nicht so, dass dort immer, ich sag mal, sehr viel abgeht im Markt. Nur wenn sich eben das Unternehmen langfristig gut entwickelt, wird der Aktienkurs irgendwann nachziehen. So ist die Theorie und meistens auch die Praxis. Und viele, auch japanische Small-Mid-Caps, reporten auf Englisch. Bei manchen kann man es mit einem Übersetzer versuchen. Das ist dann schon eine kleine Hürde. Aber ja, muss man ein bisschen aufpassen. Viele sammeln sehr viel Cash, wo du dich als Investor fragen musst, wie kriege ich das mal? Also das wird nicht als Dividende ausgeschüttet. Die sammeln das über Jahrzehnte. Das ist auch nicht so mein Investment. Aber es gibt auch gute, aus meiner Sicht aktiv gemanagte japanische Aktien. Das war auch so ein Ding. Ich finde die im Screener und finde ich halt in diesem Jahr viele japanische Aktien. Es ist nicht so, dass ich sage, Buffett hat in Japan gekauft, jetzt muss ich auch japanische Aktien finden. Also das wäre natürlich nicht mein Ansatz.
Ja, vielleicht magst du so ein bisschen generellen Einblick geben. Was sind so die spannendsten Werte, wo du glaubst, da fühlst du dich relativ sicher, diese 20% pro Jahr erreichen zu können?
Das ist natürlich eine gute Frage. Also Hims & Hers ist für mich, auch wenn die jetzt schon sehr gut gelaufen sind und die sind wahrscheinlich, ich sag mal, überbewertet im Moment. Ich würde sie jetzt nicht kaufen, ist egal. Da steht bei mir im Portfolio Performance vorne immer die Jahreszahl, bis wann ich sie halten will. Und da steht jetzt 2034. Und wenn ich so denke, bis 2034 sage ich, ich bin froh, dass ich die im Portfolio habe, Preis egal und die machen ihr Ding. Übrigens, wenn ich in einem 10-Jahres-Zeitraum, jetzt muss ich nochmal überlegen, ich glaube versechsfache, dann habe ich 20% pro Jahr Rendite gemacht. Lass mich das nochmal kurz gucken. Also das ist auch interessant, sich mal mit sowas zu beschäftigen, um einfach auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was muss denn der Kurs und das Unternehmen tun. Genau. Also wenn ich versechsfache in 10 Jahren, habe ich einen CAGR von 19,6%. Das finde ich, das veranschaulicht das ganze Thema relativ gut. Wenn sich die Aktie vervierfacht, bin ich übrigens bei 15%, wenn sie sich verdoppelt, bei 7%. Okay, das ist, finde ich, interessant. Und Hims & Hers versechsfachen bis 2034, kein Thema. Also, muss nicht passieren, aber okay. So. Auch interessant, Ulta Beauty, die machen in den USA, also das ist so eine Art Douglas, aber mit viel mehr Kosmetik. Gibt es in Einkaufszentren, da kannst du dich auch kosmetisch behandeln lassen und so. Die haben auch ein Bonusprogramm mit Millionen Mitgliedern, machen Aktienrückkäufe. Aus meiner Sicht gute Capital Allocation. Die Japaner, gibt es Open House, die in der Immobilienbranche tätig sind, auch für reiche Japaner in den USA Immobilien suchen. Und da wurden sie mal gefragt im Gespräch, also die Manager, naja, wie ist denn das mit den Zinsen in den USA? Da haben sie gesagt, es ist nicht so das Thema, weil die alle eigentlich nichts finanzieren. Also die bringen das Cash dann mit, die japanischen Käufer. Also auch interessant. Dann, was gibt's noch? Alibaba hast du erwähnt. Ja, die sind nun leider auch vom Unternehmen nicht mehr auf dem großen Wachstums- und Qualitätskurs. Habe ich aber auch langfristig noch drin. Wir haben Evolution AB. Ich denke, die haben auch viele schon mal gesehen, gehört. Die machen quasi Live-Casino-Aufzeichnungen für Wettanbieter, also für Roulette-Tisch oder so. Das heißt, die bieten nicht diese Leistung direkt an den Kunden an, aber für alle, die das an den Kunden anbieten. Das ist noch interessant. Oscar Health ist interessant. Für mich Lululemon aus dem Konsumbereich, eigentlich eine Yoga-Marke, so ein bisschen, naja, ich sag mal Nike, also Textilien, relativ teuer. Alle Stores eigentlich in Eigenbetrieb. Sind auch relativ stark gefallen. Ja, ansonsten habe ich noch mehr Titel. Wenn ihr bei YouTube mein Depot-Update schaut, irgendeins von den letzten, dann könnt ihr die nochmal alle in Ruhe anschauen.
Sehr gut. Ist natürlich in den Shownotes verlinkt, ebenso wie packe ich auch Guru Fokus und natürlich das Handelsblatt-Buch rein. Dann habt ihr genug Stoff, um nochmal tiefer zu graben. Sehr gut. Dann frage ich mich natürlich so ein bisschen. Jetzt erreichst du einen dieser Zeitpunkte, die du dir quasi vorgemerkt hast, beispielsweise 2034, Hims & Hers. Weißt du dann schon so, was du damit machst, in verschiedenen Szenarien gedacht? Sprich, wenn der Case aufgegangen ist, verkaufst du. Wenn der Case aufgegangen ist, hältst du weiter. Wenn der Case nicht aufgegangen ist, verkaufst du. Oder ist das so ein bisschen, du guckst dann einfach mal, wenn es zu dem Zeitpunkt kommt?
Das ist eine gute Frage. Also die quasi älteste Aktie, die dort drin ist, ist Alibaba. Da steht 2031. Und da muss ich wieder Buffett zitieren. Die anvisierte Haltedauer einer Aktie ist für immer. Und so ist es auch hier. Also ich würde dann in dem Jahr oder um den Zeitraum nach 10 Jahren eben schauen, wie würde ich das zukünftige Wachstum grob einschätzen und die aktuelle Bewertung. Und dann ist natürlich das Ziel, die weiter zu halten. Aber klar, gute Frage, verlängere ich dann wieder um 10 Jahre oder wie mache ich das? Aber da ist noch so viel Zeit, bis ich da hinkomme, dass ich mir da jetzt ehrlich gesagt keine großen Gedanken mache. Optimalerweise behalte ich das Investment.
Sehr schön. Perfekt. Ist das Thema Makro überhaupt ein Thema für dich? Also sind Gedanken zu, was passiert in Zukunft in China, USA, Europa-Tension, ne? Du hast eben gesagt, du hast nur den S&P 500 und einen Emerging Markets. Da würde ich ja denken, wo ist da der Europa-ETF? Oder auch Japan fehlt ja dann auch, wenn du kein MSCI World hast. Sind das so Makro-Gedanken, die da irgendwie noch eine Rolle spielen, auch aus Gesamt, jetzt nicht nur auf dein Kaffeedosendepot bezogen, sondern die gesamtallokationsmäßig für dich irgendwie eine Rolle spielen? Du hast bewusst gesagt, ja, Europa größer ist weniger relevant als USA, schön einfach halten, China, Risiko ist wups, ich nehme Alibaba und das passt, oder wie siehst du das so?
Gute Frage auf jeden Fall. Da sollte jeder mal selbst für sich drüber nachdenken, jeder Zuhörer. Ich für mich habe den Fehler gemacht, zu viel oder überhaupt auf Makro zu achten. Makro heißt für mich, was macht der Markt, was machen die Zinsen, was macht die Zentralbank. Diese ganzen Themen sind bei einem 10-Jahres-Investment aus meiner Sicht unbedeutend. Das Einzige ist, wo es vielleicht eine Rolle spielt, wenn ich Kaufchancen sehe. Also zum Beispiel, die Zinsen steigen, irgendwas fällt, wo ich sage, okay, langfristig hat das keinen großen Einfluss, dann kann das eine Kaufchance sein, ja. Aber es hat jetzt nicht irgendwie den Trigger für mich zu sagen, oh, jetzt muss ich mich von dem Investment lösen. Was aber eine Rolle spielt für mich, ist nicht Makro eben im Sinne von Finanzen, Makrofinanzen, aber Politik. Und das geht schon bei der Aktienauswahl los. In China, wenn ihr screent, wisst ihr auch, es gibt sehr viele interessante Investments. Hongkong, China, kann man sich das ganze Depot voll machen. Nur ist es eben aus meiner Sicht mit einem politischen Risiko. Und warum ich kein Europa als direktes Investment habe, also ich habe jetzt hier zum Beispiel, das ist aber im Moment bei den Cigarbuds drin, Energiekontor aus Deutschland. Ich glaube, das und Aroundtown habe ich im Langfrist. Also ich glaube, ich habe 2 deutsche Aktien. Das Problem ist halt, oder nicht das Problem, das Thema ist, die USA sind und bleiben aus meiner Sicht in meiner Lebzeit der bedeutende Kapitalmarkt, der bedeutendste Kapitalmarkt der Welt. Wenn das nicht mehr so ist, dann würde ich mal behaupten, ist das sehr zum Nachteil aller weltweiten Investoren. Also wer jetzt denkt, dass es gut ist, wenn zum Beispiel China die USA ablösen sollte, was im Kapitalmarkt sicherlich nicht passiert, aber das wird sicherlich nicht gut für alle sein, aber es ist der größte Kapitalmarkt der letzten 100 Jahre oder letzten Jahrzehnte und wird es wahrscheinlich bleiben. Deswegen die Kurzfassung, wenn es in den USA schlecht läuft, läuft es überall schlecht an Börsen und es ist nicht so, denke ich, dass jetzt Europa da irgendwie profitiert, wenn es in den USA schlecht läuft. Das hat man auch 2008 gesehen. Von daher fühle ich mich mit den USA und den Emerging Markets dort breit genug aufgestellt.
Gerade Emerging Markets sind ja auch eher geprägt von günstigeren Bewertungen. Setzt du dir so Ziele, dass du versuchst, da auch gezielter reinzuschauen? Oder bist du halt wirklich sehr Screening getrieben, dass du sagst, okay, wenn es in mein Screening auffloppt, dann gucke ich da rein, aber ich gehe jetzt nicht gezielt nach Kasachstan und gucke da nach passenden Aktien oder nach Brasilien oder was auch immer.
Also ich mache die ja mit Sparplan, die beiden ETFs, die ich habe, als sozusagen Versicherung für doch meine Dummheit vielleicht im Einzelaktieninvestment. Und wie du sagst, absolut, Emerging Market ETF hat, glaube ich, ein KGV von 10 oder 11. Manchmal schaue ich gezielt in Länder, zum Beispiel Polen ist generell interessant als Aktienmarkt, als vom Wirtschaftswachstum her. Türkei, die haben das Inflationsproblem, da war mal eine gute Zeit zum Investieren, vielleicht ist sie ein bisschen vorbei. Selten mache ich das, aber wenn ich screene, dann mache ich meine Kriterien, dann schaue ich getrennt in die USA, in Europa und nach Asien. Bei Asien nehme ich aber China, Hongkong und Taiwan raus, weil ich da im Moment nichts kaufen will. Da bin ich mit Alibaba und dem Emerging Markets ETF, habe ich, glaube ich, einen China-Anteil von, wie man es je nachdem rechnet, 12% vom Gesamtportfolio und da möchte ich nicht mehr haben.
Ja, verständlich. Sehr gut. Ich glaube, dann hatten wir einen ganz coolen Ritt durch verschiedene Themen raus, ein bisschen besseres Gefühl noch für dein Portfolio bekommen und vielleicht auch die ein oder andere Inspiration. Ich schaue zumindest immer ganz gerne bei dir rein, gar nicht mal, um die 1:1 die Portfolien zu kopieren, aber dann doch, weil ich einen ähnlichen Ziel habe, dass wenn du was findest, dann schaue ich mir das auch gerne mal an, weil vielleicht können sie auch für mich passen.
Da musst du mir deine Tipps aber dann auch mal schicken, bitte.
Auf jeden Fall. dann dranbleiben im Podcast, dann gibt es auch meine Tipps bei der nächsten Jubiläumsfolge. Okay. Sehr gut. Vielen Dank dir, hat wieder großen Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal.
Mir auch, schöne Zeit.
Bis denn, ciao, ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit Gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.